This is Maisie Williams as Arya Stark.
Sif Turner as Sansa Stark.
Isaac Hempstead Wright as Bran Stark.
Yeah, Isaac, you just go for it.
And here comes our opera singer. I don't even know the tune anymore.
Yeah, this is the bit where the tune changes. Okay, I've completely lost it.
That's okay.
I am actually a professional singer. I'm not sure if you noticed.
Sophie, I love your talent.
Thanks, Maisie.
So gorgeous.
Gorgeous.
Game of Thrones.
Thank you. Thank you very much. David and Dan. Action.
Kompart Nummer 319. Mehr Kurse. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 319. Kompott, den ich am heutigen warmen, pi-warmen Freitag, dem 11. Mai 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:58.
Skandal, viel später als letzte Woche. Ich will mein Geld zurück. Das Intro, nebenbei das Game of Thrones Intro in gesungen, habe ich aus aktuellem Anlass wegen, weil Saisonstart Ahrensburg erzähle ich näher in Teil 3, ganz am Ende. Aber das ist nicht das, was es hier auf die Ohren gibt, sondern was es auf die Ohren gibt, ist wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit Fanboy-Nachrichten, neuem von der Mafia, zwei Space-Meldungen und mehr. 18 Grad, partly sunnige. Naja, da ist ein bisschen blau. Milde Grüße, die 18 Grad, die Windchillen wie 21, Comfort-Leveln wie 18. Und der Wind macht jede Menge, nämlich 26 bis 43 oder hier nur 13 km/h aus. Southwest. Oder so. Jetzt eigentlich noch vor der 11 Uhr? Ja. Genau die. Da wollte ich ja nur hin. So, dann hätten wir da mal. Die Fanboy-Ecke. Die geht erstmal mit dem Akku-Pad los. Weil nämlich Anantech ein bisschen gebuddelt hat und festgestellt hat, es gibt eine Version vom iPad 2, interne Modellbezeichnung iPad 2,4, die eine kleinere Version des A5-Chips enthält. Der nämlich in einer anderen Dingensbreite, andere Transistorbreite, also jedenfalls mit einer anderen Fertigungstechnik gebastelt ist und deswegen energiesparender wäre. Nämlich je nach spezifischer Auslastung lief das still aktualisierte iPad 2 zwischen 15 und knapp 30% länger als der äußerlich identische Vorgänger, interne Modellbezeichnung iPad 2,1, 2,2 oder 2,3. Im Dauerspielbetrieb mit dem 3D-Titel Infinity Blade 2 erhielt das iPad 2,4 fast 8 Stunden lang durch. Das vorige iPad 2 hingegen gute 6 Stunden. Und die dritte iPad-Generation rund 5,5 Stunden. Oder anders ausgedrückt, Apple hat offensichtlich heimlich still und ohne irgendwem davon zu erzählen, bei der Prozessorproduktion eine zweite Linie aufgemacht, wo sie Fertigungstechniken mit ausprobieren. Und ganz offensichtlich fällt da genügend Chip-Material bei raus, dass sie die Teile auch tatsächlich in Produktion nutzen können, produzieren können, rausbringen können, verkaufen können. Und ja, so zufälliges nebenbei, durch die kleinere Packungsdichte sind die dann effizienter, die CPUs, stromsparender. Interesting. Oder anders ausgedrückt, da geht noch was. So, wenn sie jetzt die Fertigungstechnik auf die A5X CPU noch anwenden. Dann könnte man auch dem 3-Pad noch mal ein bisschen mehr Akkulaufzeit verpassen. Aber ja. Das ist aber most definitely ein Rasenmäher. Wenn ich gerade nicht weiß, wo er sich versteckt. Aber ja. Ist eine Meldung, die mir letzten Freitag begegnet ist. Dann gibt es übrigens Traffic. Eine Seite Chitika, die sagt, Beast of Impressions across our network. The iPad accounted for 94.64% of all tablet-based traffic. Also es gibt also eine Webseite, die sagt, also bei uns macht das iPad von den Tablet-Geräten mal ebenso bummelig 94.64%. Aber Android is winning. Und wann hatte der Google Schmidt sich hingestellt und gesagt, ja, in einem halben Jahr, da haben wir aber den Marktführer, da sind wir großartig. Also egal, wann er es gesagt hat, es ist noch eine Weile hin, bis die Aussage mal der Wahrheit entsprechen könnte, falls sie es überhaupt jemals tut. Ja, also, iPads sind beliebt, nein, so ein Zufall. Ich meine, okay, die Tablet-Ecke ist jetzt ein recht ausgewähltes Marktsegment. Aber, also dass vor dem iPad Tablettengeräte nicht so der große Knall waren, das kann einem schon aufgefallen sein, dass nach Einführung des iPads Tablettengeräte, also konkret iPads, dann doch das eine oder andere Mal, da ist er, verkauft wurden und tatsächlich auch genutzt werden, kann einem schon auffallen. Und ja, es ist ein Rasenmäher. So. Oder wie Gruber dazu schrieb, Android is win. Ah, forget it. Ja. So, dann gibt es eine OSM-Warnung, weil nämlich vor wenigen Tagen aktualisierte iPhoto-App führte in ihren Anmerkungen nun neben weiteren Quellen auch OpenStreetMap OSM auf und bestätigt so indirekt Apples Nutzung des freien Kartenmaterials. Der Witz war, als iPhoto eingeführt wurde, kam recht schnell raus, dass das Kartenmaterial, was man da irgendwo drinnen begucken kann, most definitely nicht Google ist, sondern wohl irgendwie eine veralterte, also eine ist schon ein ganzes Stückchen älter Fassung, die aus OpenStreetMaps abgeschlurcht wurde. Und das ist aber irgendwo erwähnt worden und jetzt ist nachträglich eine Erwähnung eingeführt worden. Was ja an sich auch meines Wissens irgendwie Pflicht ist. Ich kann nicht einfach OpenStreetMaps-Karten nehmen, ohne darauf hinzuweisen, dass ich sie übrigens von OpenStreetMaps habe. Aber ja. Und dann gerüchtet hier der Herr Becker, dass Apple mit der OSM-Verwendung in iOS iPhoto einen ersten Schritt weg von Googles, ansonsten tief in iOS verankerter Kartenlösung Google Maps zu machen scheint. Der iPhone-Hersteller arbeitet längst an seinem eigenen Kartendienst und kauft in den vergangenen Jahren mehrere kleine Firmen aus diesem Bereich. Seit gut einem Jahr ist außerdem bekannt, dass iPhones und iPads im GPS-Betrieb seit 2010 Daten zum Verkehrsaufkommen für Apple sammeln. Das Unternehmen will damit in den nächsten Jahren einen verbesserten Verkehrsservice bieten. Ja. Ist hier am Sonntag reingefallen. Dann gab es File Vault Gate, weil nämlich öffentlich nochmal breitgetreten wurde, dass es einen Fehler gibt in macOS 10.7.3, der zu dem Zeitpunkt aktuellsten Version von macOS 10.7, nämlich insofern, als wenn man einen Rechner vorm Update nach 10.7 mit FileVault-Verschlüsselung fürs Home Directory genutzt hat und dann ein Update auf 10.7.3 gemacht hat. Ich weiß nicht, ob 10.7.3 die einzige Version von 10.7 ist, bei der das so ist, aber jedenfalls, wenn man das dann gemacht hat, dann ist es so, wenn man sich anmeldet, loggt ein Home Directory Mounter Dienst das Passwort im Klartext ins Systemlog, was irgendwie in die Kategorie AWS reinfällt und es gibt wohl auch Mittel und Wege, wenn man dann einen Mac mit diversen Anschlüssen erreichen kann, dann kann man da unter Umständen an die Festplatte und deren Inhalte rankommen, ohne dass man sich am Rechner richtig anmelden können muss. Und wenn da im Log ein Passwort auftaucht im Klartext, dann kann man das versuchen zu nutzen und das ist unerwünscht aus relativ offensichtlichem Grund. Ja, ja, da gab es dann irgendwie große Welle, weil irgendwie ein Security-Fritze meinte, ja, das hätte er schon vor Monaten an Apple gemeldet. Die haben das aber offensichtlich ausgesessen. So, und jetzt akut hochgekocht ist es. Muss ich mal gucken, ob hier irgendwo drin steht. Genau, der Antiviren-Spezialist Sophos weist darauf hin, dass es nur Anwender betrifft, die ein Upgrade von Snow Leopard auf Lion durchgeführt haben, das mit Lion eingeführt und standardmäßig aktive File Vault 2 ist nämlich nicht betroffen. Und da gab es auch noch irgendwie, wenn man über ein Netzwerk sich sein Home Directory rankart, dann lockt da auch irgendwas ein bisschen zu ausführlich. So, also für mich fällt es erstmal in die Kategorie, ja, also wenn man das Gerät einem böswilligen Menschen in die Hand drückt, dann kann er Dinge damit anstellen. Das ist fast so putzig wie, ja, das iPhone lockt eine Location. Um da ranzukommen, musst du das Gerät nur aus der Hand geben. Dann wird jemand, der Böses vorhat, übrigens ganz nebenbei auch noch in der Telefon-App nachgucken können, was du so für Anrufe bekommen oder getätigt hast, sofern du da nicht drin rumgelöscht hast. Oh mein Gott, mein Gerät, das lockt. Ja, also so aus der Kategorie, naja, also bis da wirklich ein richtiges, großes, böses Problem draus wird, da müsste schon mal jemand beweisen, dass da ein richtiges, großes, böses Problem draus wird. Fällt allerdings in die Kategorie, naja, also ein Passwort im Klartext zu loggen. Ja, oder anders ausgedrückt, irgendwo muss wohl jemand einen Debug-Modus angelassen haben bei der Produktionsversion von 10.7.3. So, nachdem das Update auf 10.7.3 ohnehin schon bekannt dafür war, dass gab es ja das Problem, wenn man irgendwie den Delta-Updater genommen hat, dass man dann unter Umständen ein nicht mehr richtig funktionierendes Mac-Betriebssystem vor sich sitzen hatte. So, also da war eine Menge nicht so, wie ich erwarten würde, dass es sein sollte. Genau. Einem Nutzer des Apple Support Forums ist dieses Problem bereits im Februar dieses Jahres aufgefallen, allerdings wurde er nicht erhört. Seine Support-Anfrage wurde bis vor kurzem weder von Apple noch von anderen Nutzern des Forums kommentiert. Und schützen kann man sich relativ einfach, indem man nämlich auf Firewall 2 aktualisiert, was man wohl angeboten kriegt, wenn man in die Security-Einstellungen reingeht. Dann sagt er so, du benutzt da übrigens eine Verschlüsselungstechnik, da haben wir was Besseres. Willst du haben? Kostet dich nur ein bisschen, wir müssen mal eben einmal die Festplatte umrödeln. Danach haben wir es aber. Also FileVault 1 war ja sowieso nicht so der Weisheit letzter Schuss. Daher, nun ja. Ich habe so den dumpfen Verdacht, dass irgendwo ganz leise im Hintergrund ein Motorflugzeug sein könnte. Was nichts daran ändert, dass ich in Teil 1 trotzdem keins hatte. So, auch am Montag gab es dann jedenfalls einen Viertausch, weil 9to5Mac berichtet hat, dass Apple in seinen US-amerikanischen Retail-Stores defekte iPhone 4 Modelle und zwar hier konkret iPhone 4 mit 16 GB und GSM UMTS in Weiß. Die in Weiß gibt es jetzt wieder. Jetzt sind die gebräuchlicheren schwarzen Modelle mit 16 und 32 GB betroffen. Also ein Witz ist wohl der, dass es in den Stores Order gibt, wenn ihr halt irgendwie ein konkretes Modell nicht da habt, könnt ihr auch die 4S-Version mit der gleichen Farbe und der gleichen Kapazität rauslassen. So sieht's halt aus. So, keine Ahnung, ob es stimmt, aber ne, ich meine, nachdem sie es mit den weißen Modellen gemacht haben, machen sie es jetzt mit den schwarzen Modellen. Also, ich meine, ist für einen Kunden ja auch keine Verschlechterung. Ja, also inzwischen kann man so ein 4S lockerflockig haben wollen. Also ganz davon abgesehen, dass das 4S ohnehin kein schlechtes Telefon ist, aber das 4 ist auch kein schlechtes Telefon. Ja. So. Dann auch am Montag habe ich mir hier die Tour of Lounge reingeklebt. Weil the new iPhone size screen plus new connector. Da gab es nämlich das iLaunch-Gerücht ja letzte Woche und da hat sich die Gerüchterstattung dann auch mal mit auseinandergesetzt, was denn daran eigentlich ist. Und Bullshit Detector Reading 7 of 10. Lots of sites re-reported iLaunch's crystal ball gazing like it was brought down from the summit of Mount Sinai simply because some of iLaunch's past guesses have been accurate in the past. All this iLaunch post really did, though, was collect several months' worth of rumors in one spot and slap some halfway decently photoshopped pics on it. Tuaf bei Bullshit-Gerüchte einsammeln und sich mal mit der Wahrscheinlichkeit, dass da was dran sein könnte, auseinandersetzen, sagt, naja, also Bullshit-Detektor 7 von 10. Und nein, 10 ist längst nicht das Höchste. Sie haben an irgendeiner Stelle, oder sie haben des Öfteren mal Bullshit-Detector-Reading off-scale high und einmal Bullshit-Detector-Reading kaboom. und da meint der Schreiber hier, wisst ihr, was ich denken würde, was absolut verwirrend, genial, hilarious, wie übersetzt man hilarious eigentlich auf Deutsch, wäre, wenn das nächste iPhone genau so aussehen würde wie die letzten zwei. Selbe Bildschirmgröße, selber Formfaktor, bisschen schnellere CPU, GPU. Apple verkauft schon 4,5 iPhones pro Sekunde, was keine Übertreibung ist. Und immer noch erwartet jeder, dass die Firma unbedingt ein radikales Neudesign machen müsste, um vor der Konkurrenz zu bleiben. Na, das ist ja so der Hinweis. Die Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot. Ja, ich meine, wenn es nicht signifikant anders aussieht als das letzte Modell, werden die Leute es dann trotzdem kaufen? Ja, wenn es irgendein Feature hat, was man haben will, warum nicht? Na, also ich meine, die 4S-iPhones haben sich ja auch verkauft wie... ja, wer ist mal nicht so enttäuschend gewesen, ne? Wie viele Millionen sind am ersten Wochenende rausgegangen? Das war schon enttäuschend. ja. Na, also meint er hier auch so, ja, ich bin ziemlich sicher, dass die enttäuschenden Verkaufszahlen von iPhone 4S und iPad dritte Generation Beweis dafür sind, dass Apple nicht mehr Dinge ändern muss, einfach nur um sie zu ändern, falls es das jemals musste. Oder anders ausgedrückt, das ist jetzt mal so, plus ich habe zu der iLaunch-Meldung, die ich ja letzte Woche auch im Podcast hatte, weder von Herrn Gruber noch von Herrn Dalrymple immer noch irgendeine Reaktion gelesen. Also es gibt da halt iLaunch und iLaunch sagt ja, also, ne, beziehungsweise die sonstigen Gerüchterstatter sagen ja, also die haben schon mal nicht ganz falsch gelegen. So meint der Schreiberling hier so, ja, bloß weil sie mal irgendwann richtig geraten haben, heißt ja nicht, dass sie jetzt richtig liegen. Na, also ja, das ist so ähnlich wie das TIPB-Gerücht von wegen, ja, ein 7 Zoll iPad kommt im Herbst und das nächste iPhone, das kommt auch im Herbst. Warum sollte ein 7 Zoll iPad mit derselben Auflösung wie das iPad dritte Generation auf den Markt kommen? Hallo, irgendjemand zu Hause? Na, mal ganz davon abgesehen, dass ja immer noch ein bisschen arg früh ist, um über das genaue Aussehen der nächsten iPhone-Generation jetzt schon Gerüchte zu verbreiten. Weil also die Anzahl Geräte, die sich außerhalb von Apples Testlabors aufhalten dürften, doch eher sehr einstellig sein könnte. So schätzungsweise. Ja, plus die Gerüchterstatter gerüchteten ja auch irgendwo schon wieder, dass die Innereien von dem nächsten Generation Gerät halt in die Hülle eines bisherigen Generation Gerät auch reingepasst werden könnten. Und ne, also wenn es dünner oder größer, naja gut, größer würde nicht reinpassen, aber so die Board und Co. kann man ja locker in bisherigen Gehäuse unterbringen, wenn das nicht signifikant größer ist. Ja, also ich meine, das ist so ähnlich wie das 4S-iPhone, was ja in der Bar verloren wurde und was nirgendwo wieder auftauchte. Wo ich mir damals dann aus dem Gerücht ja zusammengeschnitzt hatte, das heißt, es gibt mindestens eine Version von nächste Generation iPhone, der man auf den allerersten Blick nicht ansieht, dass es eine nächste Generation iPhone ist. Ja, turns out, sogar Apple Store-Angestellte kann ich verwirren. Ja, ich zeige denen nämlich mein 4 und 4S und sag, was ist was? So, da hatte ich dann letzte Woche, war das letzte Woche? Ja, ich glaube letzte Woche, hatte ich dann mal einen, der tatsächlich dreist genug war, der ist dann hingegangen und hat die Spracherkennung angemacht. Ja, daran lassen sie sich trivial unterscheiden. Mist. Ich hatte nämlich noch gesagt, nee, also in die Settings-App gehst du jetzt aber nicht rein, das ist zu einfach. Da ist dann das andere Feature reingegangen, wo man es erkennen kann. Ja, so, dann gab es unscharf, weil nämlich hier 9to5Mac gerüchtet hat, dass... das iPad dritte Generation, Frankreich und Spanien reichsten Defizitlatte, ja und? Sofort aus dem Euro rauswerfen. Ach, und Deutschland nachträglich auch nochmal. Jedenfalls gab es da das Gerücht, dass das iPad dritte Generation Display, das wäre ja nur zweite Wahl, weil eigentlich hätte man von Sharp ein IGZO Technik haben wollen, die wäre nämlich dünnere Display-Assembly und weniger Beleuchtung und bla und Fasel gewesen. Und dass das iPad dritte Generation halt dicker und mit mehr Akku ausgestattet worden wäre, das wäre halt nur als Notlösung, weil man halt die Display-Technik noch nicht in den Stückzahlen und oder überhaupt einsetzbar bekommen konnte. Bliblablob. So, ich meine, für eine ist ein Plan B-Lösung ist das iPad allerdings schon ziemlich geil. Also, ich meine, wenn das nur das Zweitbeste ist, was ihr tun konntet, ich sag mal so, ist es gut genug, als dass ihr es auf den Markt bringen könnt und es sich in Stückzahlen verkauft, wo eure Konkurrenz Tränen in den Augen hat und das nicht vor Freude. Hm? Habe ich mir auch am Montag reingeklebt. Auch am Montag tauchte dann relativ unerwartet auf, so, ja, übrigens, iOS 5.1.1 ist da. Get it while it's hot. So, ich erstmal hingegangen und habe gesagt, du, 3Pad, du brauchst das am dringendsten. Du hast ja deine UMTS-Verbindungsprobleme. Und so Verbindungsprobleme, wo ich sage, also damit bin ich mir nicht sicher, ob ich dich in ein Krankenhaus mitnehmen wollen würde. So, beziehungsweise beim UKE-Betrollen hat er dann auch mal an einem Tag 4 Reboots gebraucht, weil er zwischendurch Spaceband immer wieder verloren hatte. Was dann schon nicht mehr lustig ist. So ein Reboot pro Tag ist ja schon mehr als genug. Aber ja, und jedenfalls gab es dann also iOS 5.1.1 und ich habe mir da einfach mal rausgeklaut, was denn da offiziell anstand. This update contains improvements and bug fixes. Improves reliability of using HDR option for photos taken using the lock screen shortcut. Addresses bugs that could prevent the new iPad from switching between 2G and 3G networks. Meta-Botschaft. Ja, wir haben erkannt, dass es da ein Netzwerkproblem gibt. Ja, das ist in unserem Code drin. Wir haben es gefixt. Fixes bugs that affected AirPlay video playback in some circumstances. Habe ich nicht von gehört. Improved reliability of for syncing Safari bookmarks and reading list. Habe ich auch nicht gehört. Fixes an issue where unable to purchase alert could be displayed after successful purchase. Den habe ich selber schon mal gesehen, ja. Und dann ist auch noch Security Blobs drin. So, und also mein preliminary result. Ich habe ja dann Montag. Also mal davon abgesehen, dass so ein 50 Megabyte Update auf als Delta Update durchaus mehr Spaß macht, als da 800 MB iOS 5.1.1 komplett aus dem Netz zu ziehen. Ergebnis ist, danach hat 3Pad, also die letzte Offline-Igkeit oder die erste Offline-Igkeit danach bestand darin, dass vorhin im U-Bahn-Tunnel 3Pad kein Netz hatte. Also keine Verbindung aus dem Netz rausfiel. Das war so das erste Mal danach, dass ich irgendwie offline war. So, aber ist im Tunnel und in der Tunnel, da hatte auch iPad 2 ja schon seine Empfangsschwierigkeiten. Das ist zwar nett, sieht aber da irgendwie keine Daten rauspurzeln. Oder anders ausgedrückt, es scheint das eine Problem, was ich da halt noch mit hatte, gefixt zu haben. Ist mir nicht unrecht. Jo. So, was übrigens nicht gefixt ist, da habe ich jetzt auch dem Ansprechpartner bei Apple noch gar nicht geschrieben, dass übrigens mein Smart Playlist Bug immer noch offen ist. Dass der da noch nicht mitgefixt ist. Weil logisch taucht auch nicht meine Liste auf von Dingen, die gefixt worden sein sollen. So, dann gab es Digi-Gerüchte, weil DigiTimes hat gerüchtet, dass Apple bei Pegatron Bestellungen für das neue iPhone und bei Foxconn für ein 7 Zoll iPad in Auftrag gegeben hätte. Und das ganze iPhone Start im September oder ein 7 Zoll iPad für einen Start im August dieses Jahres. Blablub, was irgendwie so aus der Kategorie, es ist DigiTimes. DigiTimes hat in den letzten Wochen und Monaten so viel Bullshit rausgelassen, dass man da durchaus sauber der Meinung sein kann, sie reden da gerade aus ihrer Sitzfläche. Na, wo dann ist auch so blub. Das ist so schlecht gerüchtet, dass da sogar Gerüchteseiten, die ich schon bei Falschmeldungen erwischt habe, wo sie dann allerdings rechtzeitig, bevor dann man erkennen konnte, dass ihr, ja, also bis dann und dann kommt, was war es, iOS 5.02, noch in der nächsten Woche, na, da sind sie dann ja schnell genug zurückgerudert, dass sie gesagt haben, nein, es gab doch noch ein Problem, es kommt doch nicht. Dass ich ihnen das Ding nicht als Falschmeldung ankreiden kann, weil sie haben rechtzeitig erkannt, dass sie da Blödfug erzählt haben. Ja. So, und dann gab es OS X 10.7.4. In der Nacht zum Donnerstag ist das nämlich rausgekommen, inklusive einem Fix für diesen File-Vault-Gate-Kram. Oder anders ausgedrückt, hups, ist 300 Dingsbums Megabyte haben die MacBook Airs sich beide jeweils gezogen. Das allerdings mit einer Netzbandbreite, wo ich mich auch schon frage, ob er da irgendwie zwischendurch noch 3 bis 5 Videos nebenbei über die Leitung ziehen wollte oder warum er da so viel von der Bandbreite freigelassen hat. Aber ja. So, plus ich habe da halt gesagt, okay, also das Gerät, was ich bereit wäre zu opfern, das eher mit ohne beleuchtete Tastatur, habe ich als erstes ein Update reingeschickt, danach dann getestet, ob meine wichtigen Funktionen alle funktionieren. Und plus, danach gab es dann nochmal ein Safari-Update in separat. So, oder anders ausgedrückt, 10.7.4 hatte irgendwie eine Safari 5.1.6 und 5.1.7 gab es danach. Putzigerweise nicht im selben Update-Durchlauf. Da wollte danach nochmal gefragt werden. Aber ja. So. Schwupps. Genau, das dazu. Dann gibt es Windows 8 und DVD. Anders als im aktuellen Windows 7 wird der Windows Media Player von Windows 8 von Haus aus keine Video-DVDs mehr abspielen können. Aber der Witz ist, MPEG-4-Decoder-Software liegt trotzdem drin. Es ist halt nur nicht im Media Player drin. So, eine Begründung, wir wollen da aber keine Lizenzgebühren für zahlen, ist ein bisschen dünn, wenn man die Software sowieso mit dabei hat. Muss man nicht für die Software Lizenzgebühren bezahlen, unabhängig davon, ob es im Media Player drin ist? Whatever. Anwender müssen für das DVD-Playback den kostenpflichtigen Windows Media Center oder eine DVD-Player-Software von einem Dritthersteller installieren. Lediglich die teure Betriebssystemvariante Windows 8 Pro wird bereits mit dem Media Center ausgeliefert, schreibt Windows-Entwickler Steven Sanofsky in seinem Blog. Datendisks sind nicht betroffen. Die Entscheidung begründet sie mit sich wandelnden Sehgewohnheiten der Nutzer. Der Konsum von TV-Sendungen, Video, DVDs und Blu-ray-Filmen auf Windows-Rechnern sei stark rückläufig. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, auch die Benutzung von Windows ist stark rückläufig, insofern als andere Betriebssysteme da durchaus leckerer sind. Und bei Windows 8, also wenn es so beschissen ist, wie ich vermute, dass es ist, könnte die Nutzungshäufigkeit nochmal stark rückläufig sein. Von daher, wie wäre es damit? Ihr liefert es gar nicht erst aus? Ich bin gemein, ich weiß. Ja, also, blub. Windows 8 kann keine DVDs von sich aus. So, da gibt's Neues aus der Mafia. Groß-TA, weil Nelly Groß, für die digitale Agenda in Brüssel zuständige EU-Kommissarin, hat nämlich am Freitag auf der Republika in Berlin verkündet, ACTA sei mehr oder weniger tot. Macht euch keine Sorgen mehr wegen ACTA. Das wird ja schon nicht Handbewegung. Handbewegung, hört auf zu protestieren. Legt euch hin und dann drücken wir es euch dann doch nochmal auf die Nase. Ich meine, ganz besonders putzig war die Frau im Radio, nämlich bei D-Radio Breitband, wo sie dann rumgetönt hat, so von wegen, so Kinderpornografie, das ist ja in analog genauso schlimm wie im Digitalen. Wo dann eine Nachfrage kam, haben Sie jetzt gerade gesagt, dass die Vergewaltigung von einem Kind ist so schlimm wie Bilder? Nein, so habe ich das ja nicht gemeint, Ruder. Ja, also die Frau hat den Knall auch wirklich noch nicht gehört. Aber ja, also jedenfalls hat sie verkündet, ACTA, ne, da soll man sich keine Sorgen mehr drum machen. Sie skizzierte eine Welt, die wahrscheinlich ohne das Anti-Piraterie-Abkommen oder vergleichbare Pläne der USA wie der SOPA, Sub Online Piracy Act, auskomme. Ganz sicher sein in dieser Vermutung kann sie freilich nicht. Federführend für ACTA in Brüssel ist ihr Ressortkollege Karel de Gucht. Der Handelskommissar ist ein Verfechter des Vertrags zur besseren Durchsetzung der Umnachtungsrechte. Wobei mir ja zu den geistigen Umnachtungsrechten, wie war das? Das muss die ACTA-Petition gewesen sein vom Bundestag, wo der Volker Kauder, Siegfried Kauder, einer von den beiden Kaudern, da irgendwie rumgeschwurbelt hat, von wegen, sind wir uns denn wenigstens einig, dass geistiges Eigentum sowas ist wie ein Fahrrad? Wait, what? Hast du irgendwie gerade gesagt, geistige Umnachtung ist wie ein Fahrrad? Du hast sie doch wirklich nicht mehr alle. Geh weg. Aber ja, also der Groß ist jedenfalls aufgefallen. Ja, es gibt genügend Leute, die sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wo man sich öffentlich gegen ACTA stellen konnte, ganz hochoffiziell gegen ACTA gewandt haben. Na, da gab es ja so die zwei großen Demos, von denen ich jetzt so spontan weiß. Mit der Tendenz, dass wenn sie das Ding durchsetzen wollen, dann noch ein paar mehr kommen können. Aber ja. So, dann gibt es übrigens FB-Idioten, weil nämlich zu der Webseite Diaz1.com ist jetzt nochmal ein bisschen was an Details rausgerückt worden. Weil an sich gibt es ja bei Webseiten Beschlagnahmungsdingsbums im US-Recht entsprechende Fristen, innerhalb derer man dann da seinen fetten Arsch gefälligst mal in die Höhe bewegt zu haben hat, um nämlich zu begründen, warum das denn eigentlich legal wäre. Und die hat das FBI nämlich locker ausgesessen. Die haben nämlich irgendwie drei Musikdateien von der Seite runtergeladen, haben die an irgendwelche Rechteverwertungsinhaber gegeben und gesagt, hier, da sind die Raubmord kopiert. Die haben gesagt, ja, glauben schon. Okay, wir beschlagnahmen das. So, liebe Recording Industry Association of America, jetzt liefert uns mal eine Begründung, warum wir diese Seite jetzt eigentlich gerade beschlagnahmt haben. Bitte warten. Oder wie Ponyfer es hier formuliert, das FBI hat nach einem Jahr des Rumsitzens einer Hip-Hop-Musik-Webseite ihre beschlagnahmte Domain zurückgegeben. Grund, die Musikmafia hat ein Jahr lang keine Beweise geliefert, dass die Seite tatsächlich irgendwas Unrechtes tat. Mit anderen Worten, das FBI beschlagnahmt auf Zuruf Dinge ohne vorher einen Beweis für Missetaten gesehen zu haben und sitzt dann ein Jahr lang drauf, ohne einen Beweis gesehen zu haben. Das kann jetzt aber auch wirklich niemanden überraschen. Da gibt es die Unschulwanze. Die Bundesländer wollen nämlich nach heftigen Protesten nun doch kein Programm einsetzen, um Raubmordkopieren auf Schulcomputern aufzuspüren, teilte das Kultusministerium in München mit. Bayern hatte die Verhandlungen stellvertretend für die anderen Länder mit den Schulbuchverlagen geführt. Die geplante Software sollte an Unterrichtscomputern eingesetzt werden, um illegal kopiertes, raubmordkopiertes Material aufzuspüren. Kritiker hatten von einem Schultrojaner gesprochen und sich gegen einen Generalverdacht gewehrt. Bayerische Kultusministerium teilte mit, man wolle nun andere Wege und Mittel finden, um die Urheberrechte der Verlage zu schützen. Es sind übrigens die Verwertungsrechte der Verlage. Die Urheber selber werden nämlich nicht geschützt. Hüstel. Hier ist eine Meldung vom letzten Freitag. Da gab es Uni-Verlangen, Universal-Deutschland-Chef gegen Vorschläge zur Lockerung des Urheberrechts. Was die Piraten fordern, ist Anarchie! Das ist das Gegenteil von Freiheit! Mit diesen Worten kritisiert der Deutschlandchef der weltgrößten Musikmafia-Firma Universal Musik Überlegungen zu einer Lockerung des Urheberrechts. Frank Briekmann sagte dem Handelsblub, schließlich sei ein Musiktitel genauso ein Kunstwerk wie eine Vase. Ja, nee, also ich meine, dass ein Mafia-Vertreter gegen eine Aufweichung seiner Verwertungsrechte ist, das überrascht jetzt wen? Also mich nicht. Die Erlöse der Musikindustrie hatten sich übrigens im vergangenen Jahr erstmals nach anderthalb Jahrzehnten stabilisiert. Davon geht man bislang nur knapp ein Fünftel aus dem digitalen Bereich und mehr als vier Fünftel aus dem Verkauf von physischen Tonträgern. Ah, und dass ihr übrigens überhaupt noch Geld mit Digitalzeugs macht, liegt daran, dass ihr selber nämlich zu dämlich wart, ein Angebot auf die Füße zu stellen. Ihr dummen Pfeifen. Ja, mal eins davon abgesehen, jetzt gibt es ja in der Zeit irgendwie 100 Heber von Uhren, die verkündet haben, dass die Piraten doch böse sind und geistige Umnachtungsrechte wie ein Fahrrad. Wo es nebenbei einen sehr lesenswerten Artikel vom Herrn Zeitweise gibt. Aber ja, da gibt es Akthaussitz. Die Bundesregierung sieht nämlich derzeit keine Notwendigkeit, sich mit der Frage der Ratifizierung des umstrittenen Antipiraterieabkommens ACTA zu befassen. Man könne davon ausgehen, dass ACTA vom Europäischen Parlament nicht angenommen wird, versicherte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Max Stadler bei einer Anhörung des Petitionsausschusses des Bundestags am Montag. Der Unternehmer Herbert Bredhauer hatte den Bundestag dazu aufgefordert, eine Ratifizierung des Abkommens auszusetzen. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier der Kauder auch drin vorkommt. Nee. Also, ja, da hatte dann jedenfalls da der eine von den beiden Kauder, oder einer von den beiden Kauders dann auch noch so von wegen, ja, das ist ja ein Fahrrad. Nein, ist es nicht, weil mit dem Fahrrad kann ich tun und lassen, wo ich Bock drauf habe. Und muss mir nicht erst noch DRM freischießen. Aber ja. So, dann Space. Es gibt ein Dratum, nämlich für die Dragon-Rakete, die ja wieder nicht gestartet ist letzte Woche. Das war ja schon angekündigt, von daher erwartungsgemäß. Gibt es ein neues Datum, nämlich 19. Mai 2010, 8.15 Uhr und 55 Sekunden GMT. Wobei ich jetzt gleich mal nachgucken kann, was der 19. Mai eigentlich für ein Wochentag ist. Nächsten Samstag, oder anders ausgedrückt, bis zum nächsten Podcast wird da noch nichts gestartet sein. Aber ja. Immerhin, sie haben mal wieder ein Datum dran kleben. So, Envisat hat die ESA dann verloren gegeben, weil die Europäische Raumfahrtorganisation ESA die Mission für beendet erklärte. Der Grund: vor einem Monat waren sämtliche Kommunikationssysteme an Bord des Satelliten ausgefallen. Seitdem konnte er nicht mehr geortet werden. Envisat war seit 10 Jahren im All unterwegs, um Daten über Land- und Eismassen, Ozeane und die Atmosphäre zu sammeln. Und ist jetzt halt flöten gegangen. So, dann gibt es den Radierich. Auf das lange Gedächtnis des Internets hatte Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich, CSU, bei der Siegerehrung dieses Ideenwettbewerbs Vergessen im Internet hingewiesen. Es gibt ihn nicht, den digitalen Radiergummi. Wieso? Es gibt doch den digitalen Radiergummi. Hat doch Trulse Aigner letztes Jahr irgendwann da in den ersten paar Monaten damit mit Xpire, das ist ganz was Tolles vorgestellt. Ergebnis davon war allerdings, DRM in total dämlich. Mit Capture, damit man auch dafür bestraft wird, dass man ein Bild sich angucken wollen könnte. Was kann da schon schief gehen? Bam. So, auch am Dienstag gab es ein Orakel-Urteil, weil nämlich in der ersten Phase des Prozesses von Oracle gegen Google es ja ausschließlich um Urheberrechtsfragen ging und die Geschworenen haben festgestellt, dass Google zwar hinsichtlich Gesamtstrukturabfolge und Anordnung Overall Structure, Sequence and Organization bei 37 Java-APIs gegen Oracles Copyright verstoßen habe. Die Frage, ob APIs überhaupt urheberrechtlich schützbar sind, hat der Richter gesagt, liebe Geschworenen, tut mal so, als wäre das bereits als positiv entschieden. Mit dem Fall will ich mich selber nochmal in Ruhe beschäftigen, weil das ist ja eine Frage, da irgendwie Laien zu fragen, ob eigentlich APIs copyrightable sind. Das wäre ein bisschen viel für die. Oder anders ausgedrückt, da ist jetzt ein erstes Urteil, was allerdings noch überhaupt nichts aussagt, rausgefallen, allerdings gegen Google. So, hat Ponyfer dann auch schon große Wellen gemacht und Schaum vom Mund gehabt. Ah, das sind ja Ponys. So von wegen, ja, das ist ja total Fehlurteil, blub. Ja, ich meine, so, dass Google wissen konnte, dass wenn sie Java nachbauen und was API-Kompatibles machen wollen, da Sun durchaus eine Meinung zu haben kann, auf die Idee könnte man kommen. Nein, so eine Überraschung. Bundesrat blockiert Steuersenkungspläne. Da konnte ja niemand mit rechnen. Also, this just in, die Steuersenkungspläne für die DP-Subventionspläne sind schon wieder völlig überraschend im Bundesrat gescheitert. Ich finde das lustig. Aber eigentlich sind wir in der Technik-Ecke. Ja. Wobei, wir sind hier fast fertig. Von daher, die Frage, ob irgendwie Google da sowas wie Fair Use oder sonst was geltend machen könnte, dass sie beim APIs nachbauen, ja nun beim besten Willen, sie haben ja nicht den Originalquelltext genommen und haben das dann als ihres ausgegeben, sondern sie haben das Zeug inhaltlich nachgebaut. Und dass sie irgendwo Quelltext Graubmord kopiert hätten, das ist unbewiesene Behauptung. Denn die Geschworenen kein einstimmiges Urteil gesprochen haben, hat Google laut Bericht in den US-Medien bereits angekündigt, einen Abbruch des Verfahrens Mistrial zu verlangen. Was dann zu einem neuen Verfahren führen könnte. Gegen Oracles Urheberrecht an der Dokumentation der 37 APIs als Gruppe hat Google übrigens nach Ansicht der Jury nicht verstoßen. Oder anders ausgedrückt, da gibt es ein erstes Urteil, wo Google dann gleich schon Schaum vor Mund-Reaktion drauf gezeigt hat, die, wild vermutet, würde ich mal tippen, dass Herr Ponyfer vielleicht bei Google unterwegs ist. Weil seine Schaum vor Mund-Reaktion nämlich genauso aussah wie die von Google. Und ja, der Mann heißt so lange Ponyfer, bis er mal irgendwann sich bei den Pony-Avatar-Leuten entschuldigt hat. Das kann dauern. Nein, so einen Namen wird man nicht so einfach wieder los bei mir. So, genau. Und dann bin ich fast fertig. Da habe ich mir nämlich vorhin hier noch reingeklebt, damit ich es nicht vergesse zu erwähnen. Dieses Wochenende ist zumindest laut Zeitplanung in Ahrensburg ein lustiges Märkchen, womit dann meine Mittelalter-Marktsaison sich eröffnen könnte. Die ist dieses Jahr dann allerdings wirklich nur bis Anfang September groß, weil Bergstedt, ja, das sieht nicht nur tot aus, sondern da ist mir auch immer noch nichts begegnet, was irgendwie aussah, als könnte dann Termin stattfinden. Gut, der Witz an Ahrensburg ist, als ich am Mittwoch da mal durchgefahren bin, ist mir auch kein Plakat in die Finger gefallen. Was eventuell unter Umständen heißen könnte, dass am Wochenende doch nichts stattfindet da. Aber ich habe zumindest auf dem Zettel, ich fahre da mal hin. Ich gucke da mal. Also der dicke Onkel, nee, dicke Oma, ach der dicke jedenfalls, der hat auf seiner Webseite auch immer noch nur die Termine vom letzten Jahr da rumstehen. Da kann ich auch nicht nachgucken, ob er den jetzt irgendwie für dieses Wochenende, das er halbwegs sauber drauf hat. Wetter sieht ja einigermaßen akzeptabel aus. Wird zwar ein bisschen kühler morgen, wo ich ja gar nichts gegen habe, aber andererseits halt auch kein Regen. Also von daher, diese Woche Ahrensburg mit dem Season Start. So, und das erklärt dann auch, wo das Intro eigentlich herkommt und was ich mit dem Intro eigentlich aussagen will. Nein, ich hänge mich da nicht an Game of Thrones, sondern das habe ich ja letzten September als Intro gehabt. Und mei, wenn man das Spiel da schon mal in ein Intro reinklebt, dann kann man ja eine konsequente Fortsetzung machen. So, und aus der Ecke kommt dann auch hier die Musik, nämlich Mary Catherine mit dem Titel Light. Album laut ID3 Tags One Spirit, 4 Minuten 56 ist das lang. Und ich habe nachgeguckt, ich kann beim besten Willen nicht sagen, wo ich das damals mal herbekommen habe, die MP3-Datei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht irgendwo Raubmord kopiert habe. Aber ich kann beim besten Willen keine Quelle mehr finden, weil selbst im allerersten Podcast, wo ich die mal verwendet habe, steht da nichts neben. beziehungsweise Link zu MySpace war es, glaube ich. Gefolgt ist das Ganze dann jedenfalls von 10 Questions von Neil deGrasse Tyson, weil den Most Astounding Fact, den ich in 213 versteckt hatte, der ist in Wirklichkeit nur eine von 10 Fragen gewesen. Wobei ich jetzt nicht nachgezählt habe, ob wir hier jetzt wirklich 10 Fragen zu hören kriegen. Aber ja, das ist irgendwie ein Interview jedenfalls und 6 Minuten 18 lang. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren? Dann kann ich ja mal gucken. Teil 3 ist grün, Teil 1 und 2 waren zumindest zwischendurch immer schon mal grün. Wunderhübsch. Dann sage ich mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen solltet, mir eine Reaktion zukommen zu lassen, weil ihr zum Beispiel findet, dass Ponyfer nun wirklich kein schöner Name ist. Oder ich möge doch etwas mehr Flausch für den Herrn von Leitner übrig haben. Oder, was weiß ich, fühlt euch gerne dazu eingeladen, mir eine Reaktion zukommen zu lassen, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail schreibt an compiblog@google.com, bei Twitter @compot erwähnt oder das compiblog.de in einem Webbrowser eures geringsten Misstrauens öffnet, den Eintrag zu Compot 319 Teil 3 ausfindig macht und da dann unten das Kommentarformular mit sinnvollen Werten befüllt und abschickt. Oder? Nee, da gibt es kein Oder mehr. Achso, bei Google Plus könnt ihr mich sonst noch erwähnen. Genau. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls schon mal viel Spaß mit Light von Mary Catherine und dem Herrn Neil deGrasse Tyson. Und bis zum nächsten Mal, was dann in ungefähr einer Woche sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt.
In the We're here with Dr. Neil deGrasse Tyson, astrophysicist at Manhattan's American Museum of Natural History and host of PBS's Nova Science Now for Time's 10 Questions. Neil, thanks for being with us today.
I'm ready for you.
What should be done about the fact that our kids lag woefully far behind children in other countries in the areas of physics and mathematics?
You know, my first reply is, as a parent, get out of their way. When you're a kid, you're born a scientist. What does a scientist do? We look up and say, I wonder what that is. Let me go find out.
Right.
Let me poke it. Let me break it. Let me turn it around. This is what kids do. Mm-hmm. You can't let a kid alone for a minute without them laying waste to your house, okay? Because they're grabbing stuff off the shelves. And so what do? We prevent that. Mm-hmm. We prevent these depths of curiosity from revealing themselves, even within our own residences. And so I swore that when I had kids, and I do have kids, I got an 11-year-old and a 7, but when they were young and still today, if they see something they want to experiment with, even if they might break it, I just let it go. Let the experiment run its course. Because therein is the soul of curiosity that leads to the kind of mind you would want as a scientist.
So you talk about events that can cause the end of the world. Does this knowledge keep you awake at night?
Yes. Yes. It might keep me awake in a different way than others. There are many people who, when faced with disaster, impending disaster, they say to themselves, okay, let me buy emergency food, let me find the shelter to go to, let me alert, okay. When you're trained as a scientist or an engineer, that's not the first thing you think of. First thing you think of is, how can I prevent the disaster?
Right.
Here comes the asteroid. You're going to run away from it, or you're going to say, how can I figure out how to deflect it? Mm-hmm. That's why you want scientists and engineers in your midst. Otherwise, you're just running away from every possible disaster that could affect life on Earth. And what kind of life is that?
What is the most astounding fact you can share with us about the universe?
The most astounding fact.
The most astounding fact.
Is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe. We are in this universe. But perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars.
If you could meet and talk with any scientist who's ever lived, who would it be and why?
Isaac Newton. Isaac Newton.
Why?
No question about it. Isaac Newton. The smartest person ever to walk the face of this earth. You read his writings. The man was connected to the universe in spooky ways. The most successful scientists in the history of the world are those who pose the right questions. If I ask you, at what temperature does the number 7 melt? What's the square root of a pork chop? These are meaningless questions. Maybe philosophers would run with them, but they're scientifically meaningless. Abandon them, go on to the next problem. Newton, his questions, reached into the soul of the universe, and he pulled out insights and wisdom that transformed our understanding of our place in the cosmos. Mm-hmm. Somebody said, Ike, why is it that planets orbit in the shape you call ellipses, rather than circles. Why that shape? And he says, you know, I'll get back to you on that. I'll get back to you. Goes away for a few months, come back. Here's the answer. Here's the answer. Here's why gravity produces ellipses for orbits. The guy said, well, how did you figure that out? Well, I had to invent this new kind of mathematics to do it. He invented calculus. Most of us sweat through it for multiple years in school just to learn it. He invented it practically on a dare. He discovered the laws of motion, the laws of gravity, the laws of optics. Then he turned 26. Okay?
I'm with you.
And I own everything he's ever written. Most of which written in his day. Mm-hmm. I commune through time as I read Isaac Newton, transporting me into a time and a place where people were just figuring out how this universe worked. And for me, that's thrilling and humbling.